Finanzszene, der Podcast. Jede Woche zu Themen aus der Banking-, Fintech- und Payment-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Heute wieder mit meinem Kollegen Bernd Neubacher und mir Christian Kirchner von Finanzszene. Wir müssen natürlich wieder über die UniCredit und die Commerzbank sprechen. Die UniCredit hat Zahlen fürs Q2 vorgelegt und in dem Zusammenhang auch mal einige Dinge in der Präsentation und dem Call wieder klargestellt. Unter anderem, dass das jetzt eine strategische Transaktion ist, dass man die Kontrolle übernehmen will und dass die Genehmigung dafür vielleicht sogar schon im Q4 kommt. Bis jetzt war das ja alles eine Frage von Optionalität und einem Finanzinvestment. Was steckt da dahinter und wo sind die Annahmen der UniCredit möglicherweise etwas luftig? Darüber sprechen wir in dem Podcast. Genauso auch über die mittlerweile dritte Razzia bei der Deutschen Bank in diesem Jahr. Über den Abschluss von Berenberg, der offenlegt, was da eigentlich schiefgelaufen ist mit der Aufsicht. Wir sprechen über den Bericht der EU-Kommission zur Wettbewerbsfähigkeit des Bankensektors und haben auch noch gute Nachrichten im Gepäck für Banken wie Häuslebauer, nämlich die geplante Abschaffung des sektoralen Wohnimmobilienpuffers Anfang 2027. Viel Spaß. Hallo Bernd, herzlich willkommen zum letzten Podcast vor unserer kurzen Sommerpause.
Hallo Christian, wie geht's? Du hast eine bessere Aussicht als ich, ne? Weil du meldest dich aus der Ferne.
Das ist richtig. Ich melde mich aus Südtirol, machen wir das heute remote. Aussicht sehr schön aus dem Fenster raus. Aber das habe ich jetzt mal zugezogen für eine etwas bessere Akustik für diesen Podcast. Und tatsächlich bringt es ja der Job mit, dass man auch hier in Südtirol dann morgens sich durch die Präsentation der UniCredit wühlt und auch dem Conference Call der UniCredit lauscht und man auch tatsächlich feststellen muss, es gibt jetzt wieder einen weiteren Schritt in dieser Übernahmesaga. Das sagen wir zwar häufig, aber diesmal ist es tatsächlich auch schon wieder der Fall, oder?
Ja, und ich habe natürlich auch reingehört, während ich hier auf den leeren Stuhl im Büro geguckt habe. Herr Orsel, mit gesundem Selbstbewusstsein ausgestattet wie immer, hat jetzt noch eine Frist von 4 bis 5 Monaten genannt, die blieben sich mit den Stakeholdern noch irgendwie ins Benehmen zu setzen. Aber du hast ja heute Morgen schon rausgearbeitet, dass da die, der Vorstand der Commerzbank nicht unbedingt explizit aufgezählt wurde. Ne?
Ja, das ist so eine Feinheit, wie man durch Weglassen etwas sagen kann. Da gab es eine Folie in der Präsentation der UniCredit, in der über die nächsten Schritte in Sachen Commerzbank informiert worden ist. Und da stand, man suche jetzt das konstruktive Engagement mit der Bundesregierung, mit den Arbeitnehmervertretern und mit den Führern und Stakeholdern der M-Bank, also der Commerzbank-Tochter. Und vom Commerzbank-Management war in der Aufzählung keine Rede. Also ich glaube, das kann man als unverhohlene Indikation deuten, dass man Gespräche mit der Commerzbank-Führung jetzt nicht mehr unbedingt für die nächsten Schritte braucht. Und Affront ist natürlich ein hartes Wort, aber gemessen daran, dass die Commerzbank ja zuletzt dann doch wieder signalisiert hat, lass doch mal reden, erstaunliche Situation. UniCredit sitzt auf 49% und sagt auch, wir sind genau da, wo wir sein wollen und das reicht jetzt auch für den nächsten Schritt der Kontrolle. Nachbesserung wird es nicht geben, aber wir können ja vielleicht mal ganz kurz durchdeklinieren, was jetzt wirklich neu ist, wieder an der Präsentation, was die UniCredit gesagt hat. Also sie hat gesagt, Genehmigung für die Kontrollübernahme könnte schon im 4. Quartal kommen und danach würde man eventuell eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen. Ist ja, glaube ich, auch ein relativ klares Signal. Wir wollen die Kontrolle, wir greifen nach der Kontrolle, oder? Habe ich das überinterpretiert, Bernd?
Ja, doch, ist so. Und nach knapp 2 Jahren rumeiern hat man auch jetzt offiziell den verbalen Wechsel vom vollzogen und die Commerzbank-Beteiligung nicht mehr als Finanz-, sondern als strategisches Investment bezeichnet. Ne?
Genau, es hieß ja immer, alle Optionen, Optionalitäten waren Finanzinvestment und jetzt ist plötzlich die Rede von einer strategischen Transaktion mit substanzieller Wertschöpfung. Ja, lässt wenig Zweifel, dass es jetzt einfach weitergeht mit den nächsten Schritten und dass man auch sagt, dafür reichen uns auch schon die knapp 50%, die wir haben. Der Aktienrückkauf in Teilen abgesagt, Geld ist besser in der Commerzbank angelegt und ja, es gab noch ein paar andere Details, die Wertschöpfung schon vor einem möglichen Zusammenschluss. Also man sagt ja, wir bleiben da jetzt erstmal in der Kontrollposition, wenn das so weitergeht und Zusammenschluss dann erst später. Und kündigt man jetzt an, schon 1,2 Milliarden bis 2028 zu heben. Auch eine Hausnummer, oder?
Ja, und natürlich auch viele optimistische Annahmen wieder reingebacken. Zum Beispiel Danish Compromise soll für einen 0,5 Prozentpunkt harter Kernkapitalquote gut sein. Das ist ja eine ziemliche Besonderheit aus der Bankenaufsicht. Da geht es ja darum, dass die Aufsicht Finanzkonglomeraten, wo jetzt Banken und Versicherungsaktivitäten unter einem Dach sind, Kapitalersparnisse ermöglicht. Aber das braucht auch eine Genehmigung der Aufsicht und ist halt eben auch für Konglomerate gedacht und nicht unbedingt für Großbanken. Also da zerlegt man vielleicht verteilt man das Fell des Bären, bevor der erlegt ist.
Ja, stand dann in der Fußnote, vorbehaltlich regulatorischer Genehmigung, Fußnote auf die man ja auch, 12. wie man im Call gehört hat, aber auch jetzt schon ein Jahr wartet. Ne?
Ja, aber wie gesagt, Herr Orsel ist weiter optimistisch.
Ja, also das gilt ja für einige Punkte in der ganzen Kiste, in der Präsentation, die man da jetzt gemacht hat. Also man glaubt auch, man müsste kein Pflichtangebot für die M-Bank vorlegen. Diese 1,2 Milliarden Wertschöpfung, die man schon ohne Fusion heben will, die soll ja aus einer Optimierung des Portfolios letztendlich kommen. Also quasi aus der Ferne doktert man an dem Commerzbank-Portfolio herum. Und das führt dann zu einer Optimierung der risikogewichteten Aktiva, genannt sind da International Lending and Treasury Asset Optimization. Mhm. Ja, einige Annahmen, von denen man einfach sagt, das muss jetzt erstmal klappen, die kullert man aber schon so rein und man kullert auch rein, dass man mit dieser Position, die man im Moment hat, die Kontrolle übernehmen kann. Und da gibt's jetzt unter IFRS-Bilanzregeln auch zumindest gewisse Zweifel, weil wenn der Bund sich mit seinen 12% querstellt, kann er zwar nicht alles verhindern, aber dann ist so die komplette Kontrolle zumindest auch fraglich, zumindest hat man die Hauptversammlungsmehrheit. Also ich glaube, subsumieren kann man das Ganze unter, ja, man ist extrem weit. Im Call musste sich Herr Ocell auch nochmal erklären, wie sich diese 49% zusammensetzen, die man hat, an denen die Commerzbank ja auch sägt. Aber man arbeitet auch relativ optimistisch mit Annahmen, die allen Beteiligten die Unausweichlichkeit des weiteren Vorgehens, glaube ich, klar machen sollen.
Ja. Ja. Und man stellt halt Annahmen als Fakten dar, aber funktioniert ja auch. Ne? Also wenn man schaut auf die Aktionen der Ratingagenturen, S&P hat ja den Ratingausblick für die Commerzbank gesenkt auf Basis der Übernahme, dass sie bald in den Unikreditkonzern integriert wird. Ne?
Ja, also ich hoffe, der aufsichtliche Dialog der Unicredit läuft so gut, wie Herr Orcel das immer darstellt, was die Genehmigung angeht, was den Danish Compromise angeht. Man tut ja auch die ganze Zeit so, als seien die 49% schon Fakt. Aber tatsächlich sind die Aktien ja gar nicht rechtswirksam bei der Unicredit. Und ja, es ist mit Sicherheit ein Restrisiko nur in der ganzen Kiste drin. Und die Grundannahme, dass das schon so in Ordnung ist, die kann man, glaube ich, treffen. Aber Frage ist jetzt, welche Option hat denn da jetzt eigentlich das Commerzbank-Management noch, Bernd?
Ich glaube, die einzige Option wäre mal jetzt ein bisschen einzuschwenken und die den Widerstand aufzugeben. Also es wäre vielleicht jetzt höchste Zeit, um da für den Fall der Übernahme vielleicht wenigstens noch ein bisschen was rauszuholen. Also ich finde, generell haben sich da die Beteiligten bisher nicht allzu sehr mit Ruhm bekleckert. Ja, es ging ja los mit Finanzminister Christian Lindner, der da offenbar aus Versehen den Verkauf der zweitgrößten Privatbank im Land eingeläutet hat. Und hat sich jetzt bei den anderen Akteuren fortgesetzt. Also fangen wir an mit dem Betriebsrat, der versucht hat, Unicredit anzuzeigen, wo die Justiz aber dann keine Lust hatte oder keinen Anlass gesehen hat, zu ermitteln. Bundesregierung hat immer Njet gesagt. Jetzt kamen in den letzten Tagen dann doch nochmal andere Signale. Vorstand hat sich ziemlich stur gestellt, ist ja auch noch größtenteils jetzt kürzlich mit langjährigen Vertragsverlängerungen ausgestattet worden. Aufsichtsratschef Jens Weidmann hatte sich dagegen positioniert, von dem ist seither gar nichts mehr zu hören. Also ich finde, das sieht nicht gut aus. Ne? Also letztendlich die Leidtragenden werden ja dann die 40.000 Beschäftigten sein, ne? Die nicht so eine Arbeitsplatzsicherheit haben wie die Vorstandsmitglieder. Ja. Das ist ein Fall für die Geschichtsschreibung. Also muss man im Nachhinein nochmal vielleicht genau beleuchten oder zumindest wird es lohnenswert sein, das genau rauszuarbeiten. Klar, Herr Orsel hatte die Überraschungsmoment auf seiner Seite, aber ich glaube, da hätte die deutsche Seite auch durchaus gerne besser abschneiden können
bisher. Also du meinst, aber vielleicht kommt ja noch was. Du meinst, die Gelegenheit wurde verpasst, vielleicht noch was herauszuholen, als vielleicht die Verhandlungsposition noch etwas besser war,
absolut,
als jetzt, wo die Unicredit bei knapp 50% steht. Ja, das schließt ja den Kreis, natürlich, zu unserer Diagnose aus dem letzten Podcast, dass wir gesagt haben, mutmaßlich hat die Seite der Commerzbank, der Bund und auch die Arbeitnehmervertretung die Bereitschaft von Herrn Orcel unterschätzt, so weit zu gehen und tatsächlich das Ganze auch möglicherweise feindlich durchzuziehen. Das ist ja eigentlich durch das, was wir heute gesehen haben in der Präsentation und in dem Call der Unicredit, übrigens wirklich sehr lang gedauert hat. Normalerweise ist ja eine Sache von 45, 50 Minuten. Mhm. Aber heute zog sich das ja und jede Analystenfrage drehte sich dann tatsächlich auch um den Commerzbank-Case, muss man mal fairerweise sagen. Das ist jetzt zu dem dicken Ding geworden und die Unicredit stellt sich ja sehr optimistisch hin und sagt, wir erhöhen unsere Gewinnprognosen für die nächsten Jahre und, ach übrigens, Commerzbank käme sogar noch on top auf alles, ja. Spannende Geschichte.
Ja, also von deutscher Seite hätte man vermutlich mehr rausholen können, wenn man bei Zeiten etwas geschmeidiger die Sache angegangen wäre. Und jetzt zuletzt war ja zu lesen, dass Unicredit für die HVB in München einen 15-stöckigen Neubau plant. Das spricht ja auch nicht dafür, dass jetzt speziell Frankfurt übertrieben gut wegkommen wird, ne, wenn es dann an die Integration geht. Und das heißt ja, dass es dann zulasten der Commerzbank gehen würde.
Ja, aber ich glaube, unterm Strich wäre es der Unicredit vermutlich auch lieber, die Spitzen jetzt durch das Weglassen des Management hin oder her, wenn man da eine wie auch immer geartete Regelung führt, die eine Integration ohne Widerstand ermöglicht. Ich glaube jetzt weiterhin nicht, dass das Basisszenario ist, dass die Unicredit da eine außerordentliche Hauptversammlung einberuft und aktiv versucht, das ganze Management umzukrempeln, den Aufsichtsrat umzukrempeln, den Vorstand entsprechend anzuweisen, auch egal, ob das jetzt rechtlich geht oder nicht, im eigenen Interesse zu handeln. Ich glaube, das Basisszenario ist immer noch, dass man einen wie auch immer gearteten Kompromiss finden wird. Aber ob da sich dann so viel rausschlagen lässt, wie vielleicht noch vor 3, 4, 5 Monaten möglich war, glaube ich eher nicht. Ich stehe auch übrigens noch im Lichte der Hauptversammlung auch zu meiner Einschätzung, also mit absolut brachialer Gewalt wird das auch die Unicredit nicht hinkriegen und wird da im Zweifel, glaube ich, auch nochmal sagen, dann schlucken wir vielleicht dann noch 1, 2 Krötchen, um das Ganze auf friedlichere Gleise zu bringen.
Ja, ich vermute auch, dass man sich irgendwann dann einigen und vertragen wird.
Okay. Ja, gespannt, wie das Ganze nach unserer kurzen Podcast-Sommerpause weitergeht. Ich denke mal, im Hintergrund dürfte da auch das ein oder andere Gespräch laufen. Aber mal gespannt, wie die Commerzbank jetzt auf die Spitze reagiert, zu sagen, dass man nicht mehr zu den Adressaten von einem Constructive Engagement gehört. Also ist, muss man sagen, auch schon ein bisschen frech von der Unicredit, da die Commerzbank nicht mehr zu erwähnen. Also klare Message an das. Muss man sich auch fragen, ob man sich das nicht auch sparen kann eigentlich bei allem bossige Tue. Ja.
Man hat ein bisschen den Eindruck, dass Herr Orcel da auch gerne so leichte Spitzen einstreut, weil er hat ja auch gesagt, dass Commerzbank jahrelang unterinvestiert gewesen sei, um kurzfristig Ergebnisse zu liefern und so. Also wenn man da in den 1,5 Stunden, man muss ja sagen, 40 Minuten waren ja Referat von Herrn Orcel und dann gefolgt von der Fragerunde, da war schon einiges dabei, wo man Spitzen raushören konnte, ja.
Ja, okay, ja, dann lass uns zur anderen verbliebenen börsennotierten Großbank in Deutschland kommen, der Deutschen Bank. Da sagen, es hat ja schon gar keinen richtigen Überraschungseffekt mehr, wenn man hier von Hütte zu Hütte wandert und auf dem Handy flasht dann auf Razzia bei der Deutschen Bank. Jetzt ist das dritte Mal dieses Jahr, dass die Deutsche Bank Ziel einer Razzia war. Erzähl doch mal unseren Hörern und Hörern, falls sie es noch nicht mitbekommen haben, was da los war.
Naja, also gestern Morgen sorgte halt die Nachricht für Aufsehen, dass 70 Ermittler in die Zentrale der Deutschen Bank einmarschiert sind, um dort möglichen Cum-Cum-Geschäften nachzugehen, die aus den Jahren 2008 bis 2010 datieren und von der Postbank vorgenommen worden sein sollen. Und die Deutsche Bank ist ja Rechtsnachfolgerin. Und die Staatsanwaltschaft Düsseldorf, so was zu hören, vermutet da einen Steuerschaden von über 350 Millionen Euro. Ne? 10 ehemalige Postbankverantwortliche sind beschuldigt. Und das hat natürlich ziemlich eingeschlagen. Wir hatten ja vorher schon im Jahresverlauf die Razzia wegen Geldwäsche-Verdachtsmeldungen und dann erst vor wenigen Tagen wegen des Falls der Veruntreuung in der Flagship-Filiale an den Doppeltürmen.
Ja, bleiben wir mal in der Abteilung Blaulicht, da gab es ja vor 3 Wochen einen Vorgang, der deutlich über eine Razzia hinausging. Bei Behrenberg ist die ganze Geschäftsführung abgesetzt worden und 2 Sonderbeauftragte eingesetzt worden von der Finanzaufsicht. Und ein paar Informationen, worum es da ging, die gab es ja schon seinerzeit in der Pressemitteilung und im Hintergrund. Aber jetzt ist der Behrenberg-Abschluss 2025 vorgelegt worden. Und aus dem ergibt sich dann doch tatsächlich, was los war und wie das Jahr operativ lief. Bernd, vielleicht kannst du das unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz zusammenfassen?
Ja, also die wesentliche Erkenntnis fand ich erstmal, dass die ganze Vorberichterstattung, was diese Bilanzoperationen angeht, die nicht so richtig statthaft waren, haben sich alle bestätigt. Und im Geschäftsbericht ist zu lesen, dass die Fehler in der Öffnungsbilanz letztlich ein Volumen von knapp 7 Millionen Euro ausgemacht haben. Und dann in der bereinigten Fassung beträgt der Jahresüberschuss halt nur noch 20,2 Millionen Euro, und das ist halt ein Viertel von dem, was man für 24 ausgewiesen hat. Das ist die eine Seite. Und was aber auch interessant ist, ist, dass man dem Geschäftsbericht entnehmen kann, dass es der Bank auch operativ nicht so prall geht. Ich meine, wir hatten ja schon mehrmals berichtet über Abgänge, Umbau im Wealth Management, Asset Management. Jetzt ist hier aber auch zu lesen, zur aktuellen Situation vor dem Hintergrund der Presseberichterstattung wurden in spürbarem, jedoch aufgrund der Liquiditätsausgangslage verkraftbaren Umfang Kundeneinlagen reduziert in Euro und Dollar. Und das ist natürlich schon ein bisschen bedenklich. Mhm. Und da kriegt man dann auch eine Idee, warum die Aufsicht neben einem weiteren Sonderbeauftragten Hans-Walter Peters in den Vorstand geschickt hat. Da liegt die Vermutung nahe, dass der Zweck doch auch darin lag, ein bisschen Kontinuität zu demonstrieren und zu verhindern, dass die Abflüsse bzw. der Vertrauensverlust da ein essentielles Ausmaß annehmen können. Und naja, die klassischen Kennziffern sehen auch nicht so doll aus. Also Eigenkapitalrendite vor Steuern ist bei 9%. Die Cost-Income-Ratio ist auf 90% hochgeschnellt, was ja eigentlich schon so ein Niveau von Bankhaus Wetzlar ist. Harte Kernkapitalquote mit 10,4 ist auch nicht so viel.
Ja.
Und man muss auch bedenken, das hatten wir ja auch berichtet, als hätte sie nicht schon genug zu tun, hat die Bank sich ja auch dazu entschlossen, das Kernbankensystem zu wechseln, beziehungsweise ihr eigenes zu erneuern, und das in Eigenregie. Hat ja keinen großen Verbunddienstleister in der Hinterhand. Und das ist ja, wie man weiß, auch nicht so trivial. Und tatsächlich steht auch im Abschluss davon zu lesen, dass mehr in die weitere Modernisierung der IT investiert wurde als geplant. Ja, das kann natürlich auch darauf hindeuten, dass sich das vielleicht ein bisschen kostspieliger erweist als geplant. Und das führt doch zu dem Schluss, dass die Bank jetzt erstmal bis auf Weiteres mit sich selbst beschäftigt ist.
Ja, ich bin auch noch ein wenig über den Hinweis gestolpert, dass Organkredite für Mitglieder der damaligen Geschäftsleitung genehmigt worden seien, die Einschränkungen insbesondere hinsichtlich der Marktgerechtigkeit aufweisen. Also auch im Gesamtkontext mit den anderen Vorwürfen, dass es letztendlich auch gar nicht um so einen richtig dicken Ergebnisbeitrag ging in den anderen Geschichten, wie du ausgeführt hast, fragt man sich auch, wie konnte man es dann drauf ankommen lassen seitens der Geschäftsführung mit der BaFin? Für mich weiter unbeantwortet, auch nach Lektüre dieses Geschäftsberichts. War man sich wohl seiner Sache zu sicher?
Genau, es ist nicht entschuldbarer, wenn man das macht, um Verlust zu vermeiden. Aber hier entsteht der Eindruck, dass man da ohne Not die Bücher hat ein bisschen kochen wollen. Die Formulierung finde ich auch toll. Fragen hinsichtlich der Marktgerechtigkeit eines Kredits, eines Organkredits, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
Ja. Ja, das zur Causa Behrenberg noch. Wir können ja abschließend, muss ja auch mal ein bisschen was Optimistischeres mitnehmen und nicht immer nur herumjammern. Etwas Positives für die Banken und potenziell auch Kreditnehmer von Immobilienkrediten besprechen. Es geht um die geplante Abschaffung des sektoralen Wohnimmobilienpuffers Anfang 2027. Hol uns da doch mal ab, Bernd.
Ja, das fand ich eine lustige Koinzidenz. Wir haben ja am 2. Juli hat ja die Bundesregierung ein Programm für Wachstum und Beschäftigung vorgelegt. Da ist ja ein bunter Zoo an Ideen und Maßnahmen. Und da war das anfangs fast ein bisschen untergegangen, dass da drin stand, wir werden zudem zum 01.01.27 additive nationale Kapitalpuffer für Immobilienkredite abschaffen. Und damit ist ja nichts anderes gemeint als der sektorale Kapitalpuffer für Wohnimmobilien, gegen den die Kreditwirtschaft jetzt schon seit Jahren Sturm läuft, seitdem er eingerichtet wurde im Jahr 2022. Und witzigerweise war tags zuvor die Mitteilung des Ausschusses für Finanzstabilität erschienen. Und in dem Bericht, der also den 12-Monats-Zeitraum bis März 26 abdeckt, war zu lesen, der antizyklische Kapitalpuffer und der sektorale Systemrisikopuffer werden weiterhin als angemessen bewertet. Und das ergibt die interessante Situation, dass man jetzt mal abwarten muss, wie es weitergeht. Vom Hintergrund sieht es ja so aus, im Ausschuss sitzen 9 Leute, die halt der BaFin Empfehlungen geben, welche die BaFin dann auch bisher immer auch so umgesetzt hat. Das sind 3 BaFin-Leute, 3 vom Bundesfinanzministerium und 3 von der Bundesbank. Das heißt, das Finanzministerium und die BaFin, über die das Finanzministerium die Rechts- und Fachaufsicht ausübt, sind da deutlich in der Mehrheit. Allerdings kommt der Bundesbank dabei auch ein Vetorecht zu. Und da muss man mal abwarten. Ich würde mal eher erwarten, dass der Ausschuss sich die Sichtweise der Bundesregierung zu eigen machen wird und dann auch Anfang 27 der Puffer entfällt, der übrigens mit dem antizyklischen Kapitalpuffer letztes Jahr noch ein Eigenkapital von 20 Milliarden in der Kreditwirtschaft gebunden hat.
Ja, mehr als 20 Milliarden. Muss man natürlich auch dazu sagen, gejammert wird über Regulierung und Puffer häufig. In dem Fall kann ich es aber vollständig verstehen, weil wir erinnern uns, eingeführt worden ist der im April 2022, dieser sektorale Systemrisikopuffer. Und der April 2022 markierte nun wirklich exakt den Moment, in dem das Baufi-Neugeschäft abkippte, zinswendenbedingt. Wir hatten im März 2022 den absoluten Rekord, 32 Milliarden Neugeschäft. Und dann ging das im April in Sommerloch rein, 25, 23, 21 im Juli. Und im September waren wir bei 16 Milliarden, im Oktober bei 15 Milliarden. Also war natürlich jetzt kein kausaler Zusammenhang in der Geschichte, sondern das hatte was mit der Zinswende zu tun. Aber trotzdem, man hat wirklich angefangen, dagegen zu steuern, als der Markt sich in Anführungszeichen über das Zinsniveau schon begonnen hatte, selbst zu regulieren. Und dass man das jetzt also 2027 killt, wird jetzt, glaube ich, die Finanzierung nicht dramatisch verbilligen. Ich habe was gelesen von, vielleicht macht es am Ende 0,1 Prozentpunkt oder so aus. Aber es ist zumindest mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Ja, es entsteht der Eindruck, dass man den spät eingeführt hat und ebenso spät wieder abschaffen wird. Die Dynamik hat ja wohl doch erkennbar abgenommen. Jetzt im ersten Quartal 26 haben sich Wohnimmobilien binnen Jahresfrist um 2,3% verteuert. Da kann man schwer von einer Situation sprechen, wo man mit makroprudenziellen Instrumenten unbedingt gegensteuern muss. Aber egal wie das ausgeht, es ist ein klares Indiz, dass der regulatorische Zyklus gedreht hat und jetzt nicht mehr Verschärfungen für Banken im Vordergrund stehen, sondern eben Erleichterungen.
Ja, wunderbar. Jetzt können wir den Podcast eigentlich auch noch mit positiven Meldungen beenden. Könntest du vielleicht noch machen, abschließend zu einer Geschichte, die schon ein paar Tage her ist, aber die, glaube ich, auch in der Breite sehr relevant für deutsche Banken ist. Der Bericht der Kommission zur Wettbewerbsfähigkeit des Bankensektors. Also wie relevant sowas ist, merke ich immer dran, wenn in Windeseile die Pressemitteilung von den ganzen Verbänden reinschießen, wie das auskommentiert wird. Deswegen auch da meine Bitte, fass doch mal kurz zusammen. Was sagt denn die EU-Kommission zur Wettbewerbsfähigkeit des Bankensektors und was ist denn da möglicherweise zur Entlastung geplant?
Ja, die Kommission sagt, dass sie die Wettbewerbsfähigkeit des Bankensektors natürlich verbessern will. Aber die eigentliche Frage ist ja, was kam bei dem Bericht rum? Und da hat es zunächst so ausgesehen, als würde die Antwort lauten, nicht viel. Und da war es doch auch schon interessant zu sehen, dass da kurz vor Redaktionsschluss offensichtlich doch noch ein paar Sachen reingekommen sind, die für die Branche auch interessant sind. Zum einen, also dass die einzig konkrete Änderungen, die Entlastung bringt für die Banken, wenn auch nicht viel. Das ist der bankindividuelle Zuschlag auf die Leverage Ratio. Der wird einfach geknickt, was auch sinnvoll erscheint, weil er ja immer in der Kritik stand, dass er da Kapital doppelt binden würde, weil man ja auch bei den risikogewichteten Kapitalquoten einen bankindividuellen Zuschlag hat. Und es dient auch der Forderung oder dem Wunsch nach Entrümpelung der regulatorischen Vorgaben, der auch von der deutschen Aufsicht kam, potenziell eine größere Tragweite, haben zwei weitere Punkte, wo es aber nur Ankündigungen gibt und keine festen Zusagen. Einmal hat die EU-Kommission angekündigt, dass sie ihren Vorschlag zu EDIS, also zur schrittweise sukzessiven Vergemeinschaftung der Einlagensicherung zurückzieht. Der stand ja nur auch schon immerhin 11 Jahre im Raum und ist nie so richtig vom Fleck gekommen. Da muss man einfach mal abwarten, was da als Alternative präsentiert werden wird. Die Hoffnung der Banken sieht natürlich so aus, dass es dann mit weniger einschneidenden Maßnahmen verbunden ist und nicht so weniger rabiat ausfällt. Und zum Zweiten hat die Kommission auch angekündigt, dass sie sich die Auswirkungen des Output Floors und der entsprechenden Übergangsregelungen in der Frage der Wohnimmobilienfinanzierung nochmal anschauen wird. Und das wäre natürlich ein weiteres Stück Erleichterung für die Banken, was die Kapitalbindung von Hypothekendarlehen angeht. Und da muss man aber einfach jetzt mal schauen. Das ist nicht ganz so konkret, wie es eben im Fall des Zuschlags auf die Leverage Ratio ist. Ne?
Okay.
Da war bisher auch, waren die Kapitalauswirkungen wenig weltbewegend. Also der wurde erst vor 2-3 Jahren eingeführt, dieser Zuschlag auf die Leverage Ratio, und betrug zuletzt nur beim kleinen Teil der deutschen Banken unter direkter EZB-Aufsicht 10 beziehungsweise 20 Basispunkte. Also das sorgt noch nicht für die große Deregulierungswelle.
Okay, Bernd, ich würde sagen, das fasst doch die Großthemen, die sich uns in den letzten Tagen gestellt haben, ganz gut zusammen. Nächste Woche geht's weiter mit den Zahlen der Deutschen Bank. Da fand ich übrigens eine Sache ganz interessant, auf die wir dann auch bei der Berichterstattung achten werden. Die Risikovorsorge, die Schätzungen sind bei der Deutschen Bank ganz schön hochgetickt im Laufe der letzten Monate. 250 Milliarden ging es da nach oben bei der Risikovorsorge. Habe ich mal geschaut, wo war da die Schätzung noch Jahresbeginn, wo ist sie jetzt? Geguidet natürlich auch von der Deutschen Bank, und entsprechend sind auch die Erwartungen an den Gewinn ein Ticken runtergekommen. Und ich glaube, da schauen wir dann nächste Woche mal näher drauf, was sich in Sachen Risikovorsorge tut. Die Hypovereinsbank war ja heute unauffällig diesbezüglich, kein Ausreißer. Aber die Zahlen der Hypovereinsbank, wenn die UniCredit die Zahlen vorlegt, die sind ja immer dermaßen langweilig, weil sie einfach immer gut sind. Über die reden wir schon gar nicht mehr, weil da einfach ein super Ergebnis nach dem anderen gestanzt wird. So auch wieder heute Morgen mit über 20% Eigenkapitalrendite. Und ich glaube, so knapp 600 Millionen Nettogewinn waren es. Und 36% Cost-Income-Ratio. Nächste Woche dann die Deutsche Bank.
Man kann im Zusammenhang mit der Deutschen Bank aber auch noch anmerken, dass das auch ein bisschen im Trend zu liegen scheint, weil ja die aufsichtliche Statistik für das erste Quartal der Europäischen Zentralbank hat ja auch einen Anstieg der Risikovorsorge im Startquartal angezeigt. Ne? Schauen wir mal, wie es weitergeht.
Muss man auch sagen, alles andere wäre auch eher überraschend. Ich finde, im Moment ist es eher überraschend, wenn das völlig unauffällig beziehungsweise rückläufig aussieht, weil ja doch seit Ende Februar einiges passiert ist. Und Zinsanstieg, Inflationsanstieg, dass sich das über die eine oder andere Ecke in die Bilanz frisst, ist ja eigentlich völlig naheliegend. Und wenn man sich da resilient zeigt, ist ja eigentlich überraschender und positiver in dem Zusammenhang, ja.
Das war allerdings auch schon letztes Jahr naheliegend und es ist nie dazu gekommen. Ne? Man hat immer gewartet, wann zieht die mal an, die Risikovorsorge.
Ja. Nutze ich die Gelegenheit abschließend für eine kleine Werbung. Wir machen ja auch einen Podcast Deep Banking, ein kleines Parallelprojekt zu dem, was wir hier machen. Link stellen wir Ihnen auch in die Shownotes rein. Da hatten wir Dirk Auerbach zu Gast in dieser Woche, der über seine Rolle als regelmäßiger Sonderbeauftragter berichtet. Und was mir auch hängen geblieben ist aus dem Gespräch ist, als kleiner Teaser, er sagt auch, und das ist ja wirklich jemand extrem vom Fach, der tief drin ist, viele Dinge werden uns tatsächlich erst in den nächsten 2-3 Jahren begegnen in Sachen Risikovorsorge, weil sie vor sich hergerollt werden. Und das fand ich immer eine interessante Prognose.
Da gibt es auch den internationalen Fachausdruck Extend and Pretend.
Ja, ganz genau. Ja, aber bevor wir jetzt nochmal eine Schleife drehen und ankündigen, fertig zu werden, würde ich sagen, gehen wir jetzt tatsächlich in unsere kurze Sommerpause. Bernd, und ich danke dir für diese Remote-Aufnahme. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, besten Dank fürs Zuhören und wo auch immer Sie stecken, auch noch schöne Sommerferien. Und wir melden uns in 2 Wochen an dieser Stelle zurück.
Bis dann. Tschö.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers. www.silvermansound.com